Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Maximilian Rieger, schönen guten Abend. Relegationsspiele sind selten für spielerische Highlights bekannt. Auch das Relegationshinspiel heute zwischen Hertha BSC und dem Hamburger SV war nur etwas für Menschen, die an Fußball spielen, besonders die Zweikämpfe lieben. Spielerisch war deutlich zu sehen, dass hier der 16. der ersten Liga gegen den 3. der zweiten Liga gespielt hat. Und so ist es nur folgerichtig, dass das einzige Tor eine verunglückte Flanke gewesen ist, die den HSV nah an eine Rückkehr in die erste Liga bringt. Guido Ringel berichtet.
Umarmungen, Küsschen und Feierhaltung bei den Spielern des HSV und bei den Fans, die ausflippen, sowieso. 1:0 gewinnen die Hanseaten. Das erste Relegationsspiel im ausverkauften Berliner Olympiastadion vor 75.000. Der Siegtreffer für die Mannschaft von Trainer Tim Walter in der 57. Minute. Eine wahrscheinlich verunglückte Flanke von Reis, die er über den Hertha-Keeper Christensen hinweg den Weg ins Netz findet zum 1:0. Hertha BSC mit viel Einsatz und kämpferischem Elan, aber fußballerisch enttäuschend auf ganzer Linie. Praktisch keine hochprozentige Tormöglichkeit. Und deswegen steht die Mannschaft von Trainer Felix Magath als Verlierer da. 0:1 die Niederlage gegen den HSV.
Und das Rückspiel dann am kommenden Montag. Vor 6 Jahren hat Eintracht Frankfurt auch noch Relegation gespielt. Gestern haben die Frankfurter dann die Europa League gewonnen im Elfmeterschießen gegen die Glasgow Rangers. Heute haben dann zehntausende Fans die Mannschaft in Frankfurt empfangen, den Autokorso durch die Stadt begleitet und dann das Team auf dem Römer gefeiert. Trainer Oliver Glasner hat die Gelegenheit genutzt und den Fans vom Balkon aus gedankt.
Und das Schöne daran ist, man kann Titel gewinnen, indem man ganz viel Geld ausgibt. Oder man kann Titel gewinnen, indem man eine ganz große Einheit bildet. Eine große Einheit in der Mannschaft, eine große Einheit im Verein, eine große Einheit mit euch. Und nur so haben wir das geschafft. Danke, danke für eure Unterstützung. Und deswegen haben wir alle uns diesen Titel verdient. Und riesengeile Feier heute Abend. Danke für eure Unterstützung.
In 6 Monaten werden wir dann erneut Jubelbilder sehen vom neuen Weltmeister, frisch gekürt bei der WM in Katar. Die Teams spielen dort in Stadien und fahren auf Straßen, die Gastarbeiter gebaut haben, bei 40 Grad, teils bis zur völligen Erschöpfung, unter Zwang und verspätetem Lohn. Amnesty International und andere Organisationen fordern deswegen, die Arbeiter zu entschädigen. Benedikt Kaninski mit den Details.
Ausbeutung und Missbrauch gehören für die Arbeitsmigranten auf den WM-Baustellen in Katar zum Alltag. Jetzt fordern Amnesty International, Human Rights Watch, Gewerkschaften und Fangruppierungen in einem offenen Brief an FIFA-Präsident Gianni Infantino und Katar dazu auf, ein Entschädigungsprogramm für die Arbeitsmigranten aufzusetzen. Mindestens 440 Millionen US-Dollar solle die Entschädigung insgesamt umfassen. Wie diese Summe zustande kommt, ist bisher unklar. Sie entspricht den Preisgeldern, die bei der WM gezahlt werden sollen. Die Unterzeichner erklären, dass die FIFA schon vor der WM-Vergabe von den massiven Verstößen gegen die Rechte von Migranten in Katar wusste und diese ignoriert habe. Die FIFA hat einzelne Menschenrechtsverletzungen inzwischen zugegeben, schreibt in einer Stellungnahme aber, dass sie sich für faire Arbeitsbedingungen vor Ort einsetze.
Feuer und Eis. Diese Elemente passen nicht gut zusammen. Das haben heute auch die deutschen Eishockeyspieler erfahren. Kurz vor Beginn des WM-Spiels gegen Dänemark hat es nämlich ein kleines Feuer in der Halle gegeben. Alle mussten raus, niemand wurde verletzt, das Feuer schnell gelöscht und das verspätete Spiel gewinnt Deutschland mit 1:0. Burkhard Hupe.
Es war ein echtes Geduldsspiel. 100 Minuten Warterei, ehe es nach einem Einsatz der Feuerwehr endlich losging und dann noch einmal 32 Minuten, ehe die Scheibe das erste und einzige Mal im Tor lag. Geduldsspiele sind selten schön, aber wenn das Ergebnis schön ist, dann ist dem Bundestrainer Toni Söderholm alles andere fast egal.
Wir müssen nicht jeden Tag der beste Mannschaft auf der Welt sein, aber wir müssen das Bessere von den 2 Mannschaften, die jetzt gerade spielen, sein.
4 Spiele, 3 Siege. Die Tür zum Viertelfinale steht jetzt ganz weit offen. Marc Michaelis mit seinem 2. WM-Treffer sei Dank. Erzielt im Powerplay nach einem wunderbaren Pass des Berliner Routiniers Marcel Nöbels. Doch Marc Michaelis benötigte, wie der Rest der Mannschaft, wie gesagt, Geduld. Denn die Feuerwehr rückte ja eine halbe Stunde vor dem eigentlichen Spielbeginn an, mitten in der Vorbereitung.
Es ist natürlich was mit dem Feuer, das noch niemand bei uns erlebt hat in seiner Karriere. Aber ich denke, wir haben schnell reingefunden. Und nach den ersten paar Minuten ist es dann ein Spiel wie jedes andere auch.
Und die Deutschen jetzt mit guten Chancen auf das Viertelfinale. Nächster Gegner morgen ist Italien. In der Handball-Champions League ist für einen deutschen Verein im Viertelfinale Schluss. Die SG Flensburg-Handewitt verliert auch das Rückspiel gegen Barcelona. Die Rivalen aus Kiel ringen hingegen Paris Saint-Germain nieder. Nach einem Unentschieden im Hinspiel reicht dem THW ein 33:32 Sieg. Thomas Kos.
Großer Jubel bei den fast 10.000 Fans des THW Kiel. Der Handball-Rekordmeister ist zum 8. Mal ins Final Four der Champions League eingezogen. Nach dem Unentschieden im Hinspiel machten die Kieler im Viertelfinale-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain alles klar und kamen zu einem knappen 33:32 Erfolg. Immer wieder wurde der THW von der weißen Wand von seinen in weiß gekleideten Kieler Anhängern nach vorne getrieben. 17:19 stand es zur Pause. Die Abwehr stand im zweiten Durchgang besser. Nach 45 Minuten führte der THW erstmals mit 3 Toren, aber die Franzosen blieben dran. Nach dem Triumph im deutschen Pokal hat der THW Kiel nun die Chance auf Titel Nummer 2 in dieser Saison. Mitte Juni steigt die Champions League Endrunde in Köln.
Und in der Handball-Bundesliga hat Magdeburg den nächsten Schritt Richtung Meisterschaft gemacht. Der Tabellenführer gewinnt 38:20 gegen Lübbecke. In der deutschen Basketballliga wird der Meister in Playoffs ermittelt. Und das erste Halbfinale steht seit heute fest, denn Ludwigsburg gewinnt auch das dritte Viertelfinalspiel gegen Ulm 81:77. Da das Ergebnis und noch deutlicher hat sich Titelverteidiger Alba Berlin durchgesetzt. Über das 103:70 in Bamberg berichtet Florian Weber.
Alba Berlin hatte auch im dritten Spiel keine Probleme mit den Bambergern. Der Ball lief offensiv sehenswert durch die Reihen, bis einer freistand und das war dann oft außerhalb der Drei-Punkte-Linie. 12 der ersten 14 Dreierversuche hat Berlin verwandelt. Eine sensationelle Trefferquote. Vor allem deshalb der Halbzeitstand schon deutlich. 61:36 für Berlin. Bamberg mühte sich zwar, bot kämpferisch eine starke Leistung. Die Mannschaft von Alba Berlin in diesem Jahr aber schlicht eine ganze Klasse besser. Berlin gewinnt das dritte Spiel in Bamberg deutlich und verdient mit 103:70 und steht damit im Playoff-Halbfinale.
Und morgen dann die zwei anderen Viertelfinalspiele. 5 Jahre und 4 Monate Haft, das ist das Urteil gegen einen ehemaligen Handballtrainer aus Fellbach. Dazu hat ihn das Stuttgarter Landgericht verurteilt, unter anderem wegen sexuellem und schwerem sexuellen Missbrauchs und sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen. Insgesamt ist es um mehr als 500 Fälle gegangen, die Betroffenen, 8 Jungen, zur Tatzeit zwischen 13 und 18 Jahre alt. Andrea Schildke war heute bei der Urteilsverkündung mit dabei.
Als das Urteil fällt, sind einige der Betroffenen und ihre Familien im Saal. Die Erleichterung ist allen anzumerken, auch Nebenklageanwalt Jens Rabe. Vor allem darüber,
dass es jetzt vorbei ist, dass es zu einem glasklaren Schuldspruch gekommen ist. Das heißt, das Gericht jetzt das, was passiert ist, juristisch gewürdigt und abgeurteilt hat.
Jens Rabe hat 6 der 8 betroffenen Handballer vertreten. Nun könnten sie beginnen, das Geschehene zu verarbeiten, erklärten einige der jungen Männer anschließend. Und dass sie mit dem Verfahren auch ein Signal senden wollen an andere Betroffene, dass man so einen Prozess durchstehen und den Angeklagten ins Gefängnis bringen kann. Und an den organisierten Sport, sagt Anwalt Jens Rabe.
Das Thema sexueller Missbrauch im Vereinskontext kommt jetzt auf die Agenda bei vielen Sportvereinen und kommt eben deswegen auf die Agenda, weil der öffentliche Druck größer wird, eben durch die Berichterstattung. Und das entspricht genau dem Wunsch meiner Mandanten.
Mit dem Verlauf des Prozesses insgesamt zeigt sich Rabe zufrieden. Die Polizei habe sorgfältig ermittelt und sei gegenüber den Betroffenen sehr sensibel gewesen. Das Verfahren sachlich geführt worden. Das Strafmaß sei für ihn weniger bedeutend als der klare Schuldspruch. Den hat auch Christian Bauer im Saal verfolgt. Er ist Vorstandsmitglied des SV Fellbach.
Ich hätte mir im Traum nicht vorstellen können, dass dieser Mensch, der als guter Trainer anerkannt war, zu solchen Dingen fähig ist. Und da sieht man mal, man kann in die Menschen nicht reingucken. Ich bin immer noch fassungslos, weil ich mir das hätte nie vorstellen können.
Wie viele Täter ist auch der Handballtrainer strategisch vorgegangen, hat im Verein den Kümmerer gegeben, alleinerziehende Mütter unterstützt, war beliebt. Gleichzeitig hat er die Jungen psychisch unter Druck gesetzt, das Abhängigkeitsverhältnis ausgenutzt, etwa sie nicht aufzustellen, wenn sie seine sexuellen Wünsche nicht erfüllen. Im Gegensatz zu vielen anderen Urteilen in Missbrauchsprozessen im Sport hat sich der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung nicht an den Angeklagten gewendet, um ihm ins Gewissen zu reden. An die vielen Betroffenen im Saal hat er kein Wort der Empathie gerichtet.
Informationen von Andrea Schildke und damit endet Sport aktuell mit Maximilian Rieger. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und noch einen guten Abend und dann eine gute Nacht.